Ich möchte mit euch heute reingehen in den Text im Lukas-Evangelium, in der zweiten Hälfte der Bibel. Lukas 6, ab Vers 27. Das ist eine Rede, die Jesus gehalten hat. Also hier spricht Jesus zu uns. Und da sagt er ganz klar, was sein Herzschlag ist für unser Leben. Und ich fange mal an zu lesen, wenn du deine Bibel dabei hast, egal ob auf Papier oder als App im Handy, hol sie raus, les mit, markier dir das, was dich anspricht. Wir glauben ja, der Heilige Geist spricht zu uns. Vielleicht setzt er für dich ganz persönlich nochmal einen Punkt, dann kannst du dir das markieren. Lukas 6, Abvers 27. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, seid ihr bereit, wirklich zu hören? Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Wenn ich dem Text jetzt eine Überschrift geben müsste, dann würde ich ihm folgenden Titel geben. Ein großzügiges Leben leben. Jesus fordert uns hier auf, großzügig zu sein. Großzügig mit Liebe für unsere Feinde. Also für die, die keine Liebe für uns haben. Großzügig damit, denen Gutes zu tun, die uns überhaupt nicht Gutes tun. Großzügig auch zu sein mit Gebet. Indem wir für die beten, die uns verfluchen, die uns verletzen. Und damit sind nicht die Gebete gemeint wie, Herr, lass schnell der Blitz vom Himmel fahren. Sondern damit ist gemeint, Gutes auszusprechen über ihrem Leben. Gott zu bitten, ihnen Gutes zu tun. Also nicht falsch verstehen. Wenn jemand uns um etwas bittet, sollen wir großzügig sein. Ohne drüber nachzudenken, werden wir es zurückbekommen. Was habe ich davon? Wir sollen sogar großzügig unseren Feinden geben. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass das Investment auf Nimmerwiedersehen weg ist. Wir sollen großzügig sein in allen Bereichen. Was unsere Gebete angeht, was unsere Finanzen angeht, was unseren Einsatz für andere angeht. Was unser Investment auch in Gottes Sache ist, in sein Reich. Denn genau so baut Jesus sein Reich. Großzügig mit Freundlichkeit, großzügig mit Vergebung, großzügig mit Wertschätzung. Und du kannst das auf jedes gute Investment anwenden. Weil wir sollen gütig sein, wie unser Vater im Himmel gütig ist. Gütig zu sein bedeutet, wohlwollend zu sein. Also das Wohl des anderen zu wollen. Der Vater im Himmel will unser Wohl. Und wir sollen das Wohl des anderen wollen. Auch wenn der andere das vielleicht in unseren Augen gar nicht verdient hat. Weil unser Vater im Himmel tickt nämlich genauso. Er lässt seine Sonne aufgehen über denen, die mit ihm unterwegs sind, die werden in der Bibel als die Gerechten beschrieben, nicht weil die immer alles richtig machen, sondern weil sie Jesu Opfer angenommen haben, Jesu Tod und Jesus sie gerecht macht. Er lässt seine Sonne aufgehen über den Gerechten und über den Ungerechten. Die Leute, die vor Gott gerecht sind, weil sie in Beziehung mit ihm sind, Die können in die Berge in Urlaub fahren, die können an den Strand gehen, können die Natur genießen, aber alle anderen auch. Und was ist das für ein Hammergeschenk, was Gott uns macht? Aber ich musste ein bisschen über Urlaub nachdenken diese Woche. Ich glaube, ich bin ein bisschen urlaubsreif, aber es ist noch zu kalt für mich, für die Berge. Müssen wir noch ein bisschen warten. Gott lässt allen Menschen Gutes zukommen. Es gibt so einen allgemeinen Segen, der ist einfach da. Und alle haben was davon, weil unser Gott gütig ist. Und er gibt es, ob es jemand verdient hat oder nicht. Das steckt auch in Güte drin. Ich möchte das Wohl des anderen, ob ich jetzt denke, er hat es verdient oder nicht. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist für uns, dass Gott so tickt, oder? Wenn wir mal Bock schießen oder wenn wir mal Phasen haben, wo wir eher von ihm weg uns bewegen als zu ihm hin, er lässt trotzdem seine Sonne über uns aufgehen, er ist wohlwollend, er versucht uns zurückzuholen, er kämpft um unser Herz, weil wir ihm wichtig sind. Unser Gott hat so ein großes Herz, das wird daran so deutlich. Er ist ein Beschenker. Und er fordert uns auf, Jesus fordert uns auf, ihm da ähnlicher zu werden. Großzügige Geber zu sein, so wie er. Und ich finde es schon sehr herausfordernd. Und mir geht es manchmal so über so Bibelstellen, da liest man drüber und man hakt es so ab. Also wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, ist dir das wahrscheinlich auch nicht neu. Aber die Umsetzung, die fordert uns heraus. Also mich fordert sie heraus und zwar jeden Tag neu. Weil jeden Tag kommen neue Dinge in mein Leben, neue Menschen, neue Ereignisse, wo ich denke, okay, und jetzt soll ich aber großzügig sein. Das ist herausfordernd. Eine großzügige Herzenshaltung zu haben, das Wohl des anderen im Blick zu haben, das ist nicht sehr populär in dieser Welt. Ich habe ziemlich früh den Spruch gelernt, wenn jeder nach sich guckt, ist an alle gedacht. Und ich muss gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Und wo bleibe ich denn in dem Ganzen? Die Sätze habe ich als Teenie schon drauf gehabt. Das ist nicht der Spirit, der Geist, der herrscht um uns herum in unserer Gesellschaft. Außer wir umgeben uns mit den richtigen Leuten. Dann können wir auch so eine Atmosphäre schaffen. Und ich stelle das im Moment gerade fest, und vielleicht ihr auch, wir leben ja gerade in einer krassen Zeit. So ein kleiner, unsichtbarer Virus, der stellt unser ganzes Leben auf den Kopf. Aber auch jetzt sagt Jesus nicht, wir machen jetzt hier mal eine Ausnahme, wir machen jetzt hier mal einen Break, was Großzügigkeit angeht, weil es ist schwer gerade. Sondern er sagt, gerade jetzt in dieser Zeit, seid großzügige Geber. Seid großzügig mit euren Gebeten. Auch für die Entscheidungsträger in unserem Land, die ja auch irgendwie diese Situation handeln müssen. Und ich habe auch manchmal ganz viele Fragezeichen, wenn so Entscheidungen getroffen werden. Und ich denke mir, hey, das macht irgendwie nicht wirklich Sinn für mich. Kennt ihr die Gedanken? Und ich glaube, im Moment fragen sich vielleicht auch ganz viele Vereine, warum dürfen die Kirchen sich weiter treffen und wir nicht? Da sind wir jetzt, wir haben jetzt was davon, ja, aber es gibt auch andere Punkte, wo ich denke, es ist schwierig, auch Dinge nachzuvollziehen, aber trotzdem dürfen wir großzügig sein, auch für die Entscheidungsträger zu beten und sagen, Herr, tu ihnen Gutes und hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen gerade jetzt, wo uns das so herausfordert, großzügig sein und uns auch überlegen, als Christen, aber auch als Kirche, was können wir denn tun, was können wir denn geben, um dazu beizutragen, dass es besser wird? Was können wir denn Menschen geben, damit sie die Hoffnung nicht verlieren jetzt in dieser Zeit? Was können wir tun ganz konkret, um Licht zu sein, wo so viel Dunkelheit gerade um sich greift? Wie können wir wirklich jetzt einen Unterschied machen? Wie können wir Menschen die Hoffnung bringen, die in unserem Leben ist, nämlich Jesus, der uns immer wieder erdet, der uns durchträgt durch diese Zeit, der uns Kraft gibt, der neue Wege aufzeigt, der uns beschenkt in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit. In Vers 38 sagt Jesus dann weiter, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst, gerüttelt, in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Wow. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Kennt ihr solche Becher, wenn man ins Kino geht und dann an der Candy Bar einladen darf? Also für alle, die es nicht kennen, ist ähnlich wie an der Salatbar. Da hat man das gleiche Thema mit einem Teller. Ich mache mal das heute anhand von so einem Kinobecher. Man sieht hier in der Mitte ein bisschen, was drin ist. Ja? Du zahlst für einen Becher je nach Größe. Je größer, desto teurer. So, und dann darfst du einladen. Das Gute ist, ich habe es angefasst. Ich darf es auch essen. Grüß dich, gell? Ich konnte leider keine verpackten Sachen da reinmachen. Es tut mir sehr leid. Ihr werdet es am Schluss wahrscheinlich nicht wirklich essen wollen. Wir werden gucken, okay? So, also man packt so rein, ne? Von allem. Oh, lecker. Ist so gemein, dass man es jetzt nicht essen darf. So. Und irgendwann ist der Becher voll. Und du denkst dir, Mist, voll. Hätte ich doch nur jetzt meinen Espresso-Stampfer dabei, also von meinem Espresso-Pulver, dann könnte ich ein bisschen mehr Platz schaffen. Aber vorher schüttel ich das mal, damit die Luft rausgeht, okay? Dann rückt das alles noch ein bisschen mehr zusammen. Okay, ein bisschen, einen Zentimeter habe ich rausgeholt, ich rüttel nochmal. Okay, ich würde sagen 1,5 Zentimeter. Das ist jetzt ein gerütteltes Maß. Jetzt pressen wir das noch. Ich zahle pro Becher. Nicht pro Süßi, gell? So. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Also ich habe nochmal ungefähr 4 cm rausgeholt. Da kann jetzt nochmal was rein. So. Oh. Okay, jetzt nochmal. Okay, kam noch ein Zentimeter. Ja, gewusst wie, oder? Das ist jetzt ein geschütteltes, gedrücktes Maß. Könnt ihr es sehen? So, und wenn jetzt das Ding noch überfließt würde, wäre es perfekt, oder? Ist das Putzteam von nächsten Samstag da? Die denken sich, oh Moni, das kriegst du zurück. Hey, das ist ein geschütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß. Das ist damit gemeint, wenn es hier heißt, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst, gerüttelt, in einem vollen, ja überreichlich, reichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Jesus sagt hier, wer gibt, geht nicht leer aus. Ganz im Gegenteil. Wer gibt, bekommt überreich zurück. Nicht sparsam, nicht mit Luft dazwischen, nicht gerade so, sondern gedrückt und drauf und noch mehr drauf und noch mehr drauf, bis es überfließt. Du bekommst mehr zurück, als du gegeben hast. Jesus sagt damit, auf deinem Geben liegt ein großer Segen. Wenn du einen Apfelkern nimmst und ein Investment von einem Apfelkern gibst, und den einpflanzt und gießt und Geduld hast. Ich glaube, das dauert eine ganze Ecke, bis so ein Apfelbaum wächst. Aber am Ende bekommst du aus dem Apfelkern einen Baum mit Äpfeln zurück. Du hast ein kleines Investment gegeben und du hast hinterher viel Frucht, die du genießen kannst. Was du investiert hast, war so viel. Was du zurückbekommst, ist überreich. Der Apfelbaum bringt ja jedes Jahr Ernte ein, wenn man einen grünen Daumen hat. Bei mir weiß ich nicht, wäre wahrscheinlich nach der ersten Saison Ende Gelände. Aber wenn ihr besser seid wie ich, dann habt ihr lang was davon. Und was Jesus hier tut, ist, er nimmt uns mit in das Prinzip von Saat und Ernte. Er sagt, du musst aussehen, damit du ernten kannst. Ohne Investment keine Ernte. Ohne Apfelkern kein Apfelbaum. Und dieses Prinzip, das greift zum Beispiel auch im natürlichen Bereich. Wenn du verheiratet bist und in deine Ehe investierst, Investment bringst, Zeit verbringst mit deinem Partner, Geduld aufbringst, Vergebung investierst, auch in Gespräche investierst, wenn du was hineingibst, dann hat es einen positiven Effekt auf deine Ehe, oder? Wer ist verheiratet? Wer kann das bestätigen? Okay, wer jetzt... Ich sehe schon, das gibt eine Diskussion beim Mittagessen. Weil, wisst ihr, Saat und Ernte funktioniert auch im negativen Bereich. Wenn du nicht investierst, wenn du deinen Partner als selbstverständlich nimmst, wenn du denkst, wir müssen nicht schwätzen, ist doch eh alles klar. Wenn du dir keine Zeit nimmst, wenn du das Gute, aber manchmal auch das Schwierige nicht ansprichst, wenn du Dinge nicht vergibst, dann wird deine Ehe Risse bekommen. Das kann ich dir mit Brief und Siegel geben. Das heißt, was ich nicht sehe, werde ich auch nicht ernten. Und wenn ich Schlechtes sehe, dann hat es auch schlechte Auswirkungen auf mich. Saat und Ernte greift aber auch im geistlichen Bereich. Jesus zeigt uns das in ganz vielen Bereichen auf, zum Beispiel am Thema Vergebung. In Matthäus 6, da sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr vergebt, dann wird euch auch vergeben werden. Und auch hier zeigt Jesus auf, dass es auch im negativen Bereich greift, Saat und Ernte. Er sagt nämlich dann weiter, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Vergebungen auch nicht vergeben. Und ich habe die Stelle, ich habe mal gepredigt über die Stelle und ich habe mir das 20 Mal durchgelesen. Und da gibt es auch Vergleichsstellen, wo er sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Dass tatsächlich Jesus sagt, hey, wenn du Negatives investierst, wirst du Negatives ernten. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. In Galater 6, ab Vers 7, da sagt Paulus, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Paulus greift es auf und er sagt, hey, Gott segnet großzügige Geber. Es liegt Segen auf einem großzügigen Leben. Und wie Gott segnet, das müssen wir ihm überlassen. Und das müssen wir auch seinem Zeitplan überlassen. Das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber es liegt ein Versprechen drauf, dass er Großzügigkeit segnet. Ein Bekannter von mir, der hat mir mal erzählt, er ist auch Pastor, dass er mit seiner Familie ein Haus gesucht hat. Und eigentlich, ne, sie wollten ein Haus, es gab nur Häuser zum Kauf, also haben sie geguckt, okay, was können wir aufbringen, das war jetzt nicht so sonderlich viel, weil sie haben sehr viel Zeit und Investment ins Reich Gottes gegeben. Und sie haben nie so viel, ne, was können wir jetzt für uns auf die Seite packen, das war nicht so ihre Philosophie, sie haben gesagt, wir wollen ein großzügiges Leben leben. Und dann kam aber noch ein Kind und haben sie gewusst, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen ein Haus. Und da war so ein Haus ausgeschrieben und es wäre der Traum gewesen. Und er ruft an dieser Nummer und der Sohn der Besitzerin geht hin. Und er stellt sich vor und er sagt, ne, der Pastor sucht ein Haus für seine Familie. Und er fragt, was wäre denn ihr Angebot? Und er nennt den Höchstpreis, den sie zahlen können. Und der Sohn sagt, also da kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, da kann ich Ihnen nicht viel Hoffnung machen. Weil wir haben schon andere Interessenten und die Angebote liegen ein Vielfaches über ihrem. Aber ich werde es meiner Mutter ausrichten. Und einen Tag später bekommt er einen Anruf. Und er sagt, ich habe mit meiner Mutter gesprochen und sie werden es mir nicht glauben. Aber als meine Mutter gehört hat, dass sie Pastor sind, hat sie gesagt, sag allen anderen ab, ich möchte es der Familie geben. Und ich weiß nicht genau, warum die Frau so reagiert hat, was da ihr auf dem Herzen war, ob Gott ihr das aufs Herz gelegt hat. Aber de facto ist, das war gelenkt vom Heiligen Geist, das war gelenkt von Gott, das war so eine Überraschung. Und wo er gemerkt hat, hey, wir haben so viele Jahre viel investiert und jetzt war ein Punkt, wo Gott gesehen hat, da haben wir Not und Gott hat uns beschenkt. Und wenn du was investierst, dann kommt es meistens nicht genau so wieder zurück. Wenn du Geld investierst ins Reich Gottes oder in die Not der Menschen, dann kommt es nicht in fünffachen im Briefumschlag zu dir zurück. Also ich habe es zumindest noch nie erlebt. Aber was ich erlebt habe, ist, dass Gott das segnet und dass du das spürst an deinem Leben. Immer wieder, wenn du an Punkten stehst, merkst du, da war jetzt Gottes Hand drin. Das konnte ich gar nicht machen. Wo kam das jetzt her? Wie ist das gegangen? Und das ist das, wo Gott sagt, ich segne dich in einem gerüttelten, gedrückten und überfließenden Maß. Ich segne ein gebendes Herz. Und wisst ihr, was ich finde, was auch ein ganz, ganz großes Ding ist, was zu uns zurückkommt? Das ist die Frucht, die aus unserem Investment wächst. Ein anderer Kollege von mir, der stand irgendwann an dem Punkt, der hat Gemeinde gegründet und hat nebenher noch gearbeitet, um die Familie zu ernähren, weil die Gemeinde noch ganz klein war. War nur so ein Wohnzimmer voll Leute. Aber er hat irgendwann gemerkt, wenn ich Vollzeit arbeiten gehe und dann habe ich noch 2 Stunden irgendwie am Tag, wo ich das machen kann, wir kommen nicht wirklich vorwärts. Ich sollte mich viel mehr da reingeben. Und er hat vom Geist Gottes auf dem Herz gehabt, hey, kündig deinen Job und gib dich voll rein. Aber das war finanziell ein totaler Exodus. Aber Gott hat es groß gemacht in seinem Herzen. Wisst ihr, wir müssen nicht unvernünftig sein, aber manchmal macht Gott auch Dinge groß in uns. Und er ist diesen Glaubensschritt gegangen und er hat erzählt, ich habe damals selber kleine Kinder gehabt, deswegen ist mir das Beispiel so hängen geblieben. Sie hatten nicht mal Geld, um ihren Kindern frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Deswegen ist er einmal in der Woche zu seinen Eltern gegangen, weil da stand eine große Obstschale immer auf dem Tisch. Und da konnten die Kinder dann nehmen und sich mit Vitamine versorgen. Und jetzt, 10 Jahre später, ist die Kirche gewachsen. Die haben 3 Standorte in Deutschland, die haben einen in der Schweiz, einen in Österreich. Und er sieht, das Investment, das ich gegeben habe, das war so ein Apfelkern. Und Gott hat so viel Frucht daraus wachsen lassen. Und das ist auch was, wo als Segen zu uns zurückkommt. Und vielleicht danken dir es Menschen nicht immer sofort, was du investierst, auch in sie. Vielleicht sehen Menschen gar nicht und wissen es gar nicht zu schätzen, was du investierst. Ich meine, dieser Spruch, Undank ist der Welt Lohn, den gibt es nicht umsonst. Ich glaube, das erleben wir immer wieder. Wir beten für Menschen, die wissen es nicht mal zu schätzen. Wir investieren uns in sie. Sie wissen es nicht mal zu schätzen. Wir geben, aber irgendwie, es kommt nie was zurück. Und es stimmt, es wird nicht immer gesehen und geschätzt von Menschen, was du investierst. Und ich frage mich, gestern war ein Putzteam da. Es war hauptsächlich, besteht es aus jungen Leuten, aus Jugendlichen. Und die haben einen Samstagvormittag investiert, um das Gemeindehaus zu putzen. Und ich habe heute früh die sauberen Toiletten schon gesehen, aber ich habe mich noch nicht dafür bedankt. Ein paar davon sind hier. Vielen Dank an euch. Und so ist es doch manchmal, oder? Ich frage mich, was haben die gestern gedacht, als sie hier geputzt haben? Vielleicht, boah, das merkt doch eh keiner, was ich hier mache. Sieht irgendjemand mein Investment? Manchmal ist das auch ein Opfer, wenn wir so ein Investment bringen. Und ja, nicht immer kommt von Menschen was zurück. Ich finde, da können wir auch besser werden. Ich finde Wertschätzung wichtig. Aber ihr dürft immer wissen, und wir dürfen immer wissen, Gott sieht unser Investment immer. Immer. Und er segnet es. Was nicht bedeutet, dass deswegen in unserem Leben immer alles glatt läuft. Es bedeutet auch nicht, wenn du ein großzügiger Geber bist und dein Herz brennt, großzügig zu sein, auch wenn es oft ein Opfer ist, dass du keine Herausforderungen mehr zu wuppen hättest ab da. Dass du jetzt schon das erlebst, was wir erst in der Ewigkeit erleben werden. Keine Krankheit, keine Tränen, keine Anfeindungen, kein Kummer. Jesus war der großzügigste Geber, der je gelebt hat. Der hat alles investiert. Der hat nicht mal einen Platz zum Schlafen gehabt. Der hat echt alles in Menschen investiert, am Ende sogar sein Leben, damit wir in Beziehung zum Vater kommen können. Und Jesus hat massive Anfeindungen erlebt. Der hatte massive Herausforderungen zu meistern. Und viele Menschen haben nicht wertschätzen können, was er getan hat. Ich glaube, viele von denen, denen er geholfen hat, standen am Schluss da und haben geschrien, kreuzigt ihn. Jesus war der großzügigste Geber, aber er hat viele Schwierigkeiten erlebt. Aber wisst ihr, wie Gottes Segen auch in unser Leben kommt? Indem er uns nämlich gerade in den Herausforderungen beschenkt. Jesus hat es erlebt, dass er nie alleine war. Der Vater hat ihn immer beschenkt. Zur rechten Zeit mit Kraft. Zur rechten Zeit mit dem richtigen Impuls. Zur rechten Zeit mit überschwänglicher Liebe. Mit Kraft. Und genau das tut Gott in deinem Leben. Wenn du großzügig gibst und es kommen Herausforderungen in dein Leben, sagt Gott, ich will dir auch großzügig geben. Ich gebe dir Kraft. Ich tue dir Gutes in deinen Herausforderungen. David hat es so erlebt und mit einem Bild beschrieben, Gott deckt mir meinen Tisch im Tal des Todes vor den Augen meiner Feinde. Und es ist ein Bild für die Versorgung Gottes. Du bist in Herausforderung, Gott versorgt dich. Und zwar genau mit dem, was du brauchst, jetzt für diese Herausforderung. Gott segnet dich, indem er dich versorgt mit allem, was du brauchst. In allen Herausforderungen, die das Leben für dich hat, und zwar im Überfluss. In erster Linie sollen wir nicht großzügig und verschwenderisch in allen Bereichen sein mit dem, was wir geben können, um etwas zurückzubekommen. Das ist kein Geschäft, das wir mit Gott machen. Wir sagen, hey Gott, das ist jetzt unser Deal. Ich glaube, es geht nicht darum, was unterm Strich für uns rumkommt in der Sache, sondern es geht darum, dass wir ein Herz entwickeln fürs Geben. Dass wir einen Blick entwickeln für die Menschen um uns herum. Dass wir einen Blick dafür bekommen, was Gott tun möchte durch uns. Dass wir zugewandte Menschen sind. Dass wir Menschen sind, von denen Gutes ausgeht. Ich glaube, das steht ganz oben bei diesem Prinzip Saat und Ernte. Gott möchte unser Herz verändern. Und er gibt uns ein Versprechen und sagt, hey, wenn du dich von mir mit hineinnehmen lässt, in ein verschwenderisch gebendes Leben, dann werde ich das segnen. Du wirst es nicht bereuen. Wir geben nicht, damit Gott uns segnet, sondern wir geben, weil Gott uns segnet. Großzügigkeit kann man auch mit Freigebigkeit übersetzen. Was heißt, wir sind frei zu geben. Wir haben die Freiheit zu geben, weil Gott unsere Sicherheit ist. Wir haben die Freiheit zu geben, weil Gott unser Versorger ist. Wir haben die Freiheit zu geben, weil er sich um uns sorgt und weil er für uns sorgt. Wir sind frei, weil wir schöpfen aus einer lebendigen Beziehung. Und genau aus dieser Beziehung fließt auch alles rein, was wir brauchen und was uns damit ausstattet, dass wir großzügige Geber sein können. Und ich glaube, dass das alles kommt aus dem Herzen der Dankbarkeit. Wir sollen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Das macht was mit uns. Wenn du aus einer Herzenshaltung der Dankbarkeit heraus ein großzügiges Leben lebst, dann tust du das aus der richtigen Motivation. Aber es ist und es bleibt tatsächlich immer eine bewusste Entscheidung, weil es uns oft schwerfällt, weil es nicht immer einfach ist und weil es eine Herausforderung ist. Ich habe in der Corona, in diesem Lockdown, wo ich die Predigten zu Hause aufgenommen habe, da habe ich mal eine Predigt drüber gehalten. Welche Person willst du sein? Wie willst du sein? Kann sich der ein oder andere noch dran erinnern? Auf jeden Fall, oder? Yes, Amen. Und ich habe gesagt, hey, mach doch mal das Experiment und schreib mal 5 Dinge auf. Betet vorher, Gott, was möchtest du in meinem Leben schaffen? Und schreib dann mal die 5 Dinge auf, wo du sagst, so will ich sein. Das nehme ich mir vor, weil es passiert nicht von selber, sondern ich muss mich danach ausstrecken und mich von Gott mit hineinnehmen lassen. Und ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, meinen Zettel hervorgenommen. Und ich habe den euch mal mitgebracht. Ich habe die anderen Punkte abgeklebt. Aber der erste Punkt ist Großzügigkeit. Und ich habe Klammer aufgemacht, auch mit Vergebung. Das hat Gott mir in dem Moment aufs Herz gelegt. Und ich gucke mir diesen Zettel in größeren Abständen an. Und immer wieder stelle ich fest, okay, ich möchte es mir neu vornehmen. Weil es ist eine bewusste Entscheidung, ein großzügiges Leben zu leben. Du musst dir vornehmen, Eltern, die dich nerven, zu segnen und nicht innerlich in der Luft zu zerreißen. Auch wenn sie zum 100. Mal sagen, hast auch dein Unterhemd an. Hast deine Hausaufgaben schon gemacht und du denkst dir, Mama, ich bin doch kein Baby mehr. Es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, gerade der Nachbar, der mich letzte Woche angezickt hat wegen der Kehrwoche, ich schenke ihm trotzdem von meinen ersten selber gemachten Plätzle und nicht nur dem Nachbar auf der und auf der Seite, er kriegt auch. Ja, es ist ein Opfer, aber ich entscheide mich bewusst dafür, ich bin großzügig, Gutes zu tun, auch wenn er sich daneben benommen hat. Wir müssen uns das vornehmen, weil es ist nicht in uns die erste Richtung, die wir gehen. Und es ist auch in dieser Welt nicht populär und die Welt versucht uns immer wieder umzuprogrammieren. Und uns einzureden, dass es besser ist, wenn jeder nach sich selber guckt. Und dann kommt Jesus mit diesem krassen Gegenteil und sagt, hey, seid verschwenderisch damit, Gutes zu tun. Seid verschwenderisch damit, Gutes zu tun, auch wenn es die Menschen in euren Augen nicht verdient haben. Seid verschwenderisch damit, Gutes zu tun in allen Bereichen, sogar euren Feinden gegenüber. Das ist nicht von dieser Welt. Aber wir haben die Freiheit, jeden Tag neu uns dafür zu entscheiden, ein großzügiges Leben zu leben, weil wir in Jesus die Freiheit dazu haben. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn wir jetzt gleich in die Lobpreiszeit gehen, einfach mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und vielleicht hast du sofort jetzt Dinge vor deinem Inneren, wo du sagst, da fällt mir das unfassbar schwer, ein Geber zu sein. Aber er ist hier und er lässt dich nicht alleine damit. Es ist seine Kraft, aus der du das tun kannst. Es ist seine Perspektive, die dich da leiten kann. Und er kann dein Herz da wirklich stark machen drin. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht gibt es aber auch Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, Herr, da frage ich mich, wo ist da dein Segen in meinem Leben? Und wisst ihr, ja, wir sollen nicht Gutes zu tun, um Segen zurückzubekommen. Aber ich glaube, Gott zeigt uns auch oftmals Schritte auf, im Prinzip von Saat und Ernte, wo er sagt, wenn du diesen Schritt gehst, wirst du merken, dann kommt da auch Segen in dein Leben. Wenn du die Entscheidung fällst, wirst du merken, es hat positive Auswirkungen auf deine Situation. Und ich glaube, manchmal stehen wir uns da auch selber im Weg, dass Gottes Segen gar nicht fließen kann. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, auch diese Dinge zu ihm zu bringen.